Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Trafohaus Lehre, heute mit Herrn Zug und Herrn Hara. Hallo Sie beide.
Hallo.
Ich freue mich sehr, mit zwei Professoren zu sprechen, von zwei sächsischen Hochschulen, mit denen ich tatsächlich in diesem Kontext noch nicht geplaudert habe, wobei ich mich gleich ein bisschen korrigieren muss, denn Professor Hara ist Professor für Medieninformatik mit Schwerpunkt Webentwicklung an der Berufsakademie Sachsen und Herr Zug ist Professor für Softwaretechnologie und Robotik an der TU Bergakademie Freiberg und wir werden ein bisschen über Open Educational Resources und Open Source reden. Wir hatten schon mal eine Podcast-Folge zu dem Thema OER, wo es aber mit einer Kollegin aus dem Bibliothekswesen vor allem auch darum ging, wie Bibliotheken mit OER umgehen und was der Mehrwert aus der Sicht der Bibliotheken ist. Und heute werden wir ein bisschen darüber reden, was Professoren für einen Mehrwert im OER und Open Source sehen und warum sie das in ihren Lehrveranstaltungen einsetzen. Ja, darum soll es also in den nächsten knapp 30 Minuten gehen. Und bevor wir dazu kommen, würde ich Sie beide bitten, sich kurz vorzustellen, indem Sie uns ein bisschen berichten, was Ihnen an der Hochschullehre besonders wichtig ist. Und ich würde Herrn Hara bitten, anzufangen.
Ja, vielen Dank für die Einladung in den Podcast. Immer wichtig, sich auszutauschen, weil ich mir durchaus auch vorstellen kann, dass die Studierenden vielleicht auch mal einfach in den Podcast reinhören, um mitzubekommen, was uns Professoren so rumtreibt. Mhm. Und das ist im Prinzip auch einer der Punkte, der für mich ganz wichtig ist in der Hochschullehre, dass wir immer zugänglich sind für die Studierenden und auch gute Partner dabei sind, diesen tollen neuen Abschnitt in ihrem Leben bis hin zum Abschluss zu begleiten, damit die Studierenden dann natürlich auch als selbstbewusste, junge, erfahrene Leute ins Berufsleben starten können.
Herr Zug, was ist Ihnen besonders wichtig, wenn Sie lehren dürfen?
Bei mir ist es die Verzahnung zwischen den theoretischen Inhalten, praktischen Fähigkeiten, die man im Studium lernt und die Frage nach den Soft Skills, nach den viel besprochenen Fähigkeiten auf der sozialen Ebene. Und ausgehend von diesem Dreiklang kann man dann die Frage nach dem Warum, warum muss ich mich mit der Funktionsweise des Rechners auf der Registerebene beschäftigen oder mit bestimmten mathematischen Hintergründen auch gut beantworten, indem man eben diesen Bogen spannt, die Relation zum beruflichen Alltag sieht und für den Studenten letztendlich transparent macht, was er warum lernt.
Ja, Transparenz ist da ja ein ganz wichtiges Thema, auch um manche Sachen aus der Forschung mitzunehmen, ne? Also auch transparent zu machen, was Sie forschen, wozu Sie forschen und was das wieder für die Lehre bedeutet.
Genau.
Ich würde jetzt gleich einsteigen wollen in unser Thema, weil das, denke ich, auch viel damit zu tun hat, was Ihnen wichtig ist an Hochschullehre, dass Sie eben so auf OER und auch Open Source setzen. Herr Zug, 2002, ich habe es mal nachgeguckt, hat das MIT mit dem Open Courseware-Projekt Lehr- und Lerninhalte erstmals unter freien Lizenzen veröffentlicht. Das ist ja jetzt schon ein paar Jahre her, auch wenn wir uns vielleicht noch ganz gut an die Jahre 2002 erinnern mögen, aber es sind demnächst dann mal 20 Jahre. Trotzdem hat sich in diesem Bereich Lerninhalte, freie Lizenz, Open Source, Open Educational Resources irgendwie doch noch nicht so viel getan oder es hat sich noch nicht so durchgesetzt, wie man es eigentlich erwarten könnte, dass das ja eine coole Sache ist, eine tolle Sache, gerade was Lehre angeht, es so zur Verfügung zu stellen, dass möglichst viele Studierende, aber auch Akademikerinnen und Akademiker davon profitieren können. Warum ist das noch nicht zur Selbstverständlichkeit geworden?
Das hat verschiedene Ursachen und eine liegt darin, dass der Begriff OER, Open Educational Resources, hinsichtlich des Open noch gar nicht so genau festgelegt ist. Innerhalb der Community gibt es da intensive Diskussionen, ob das reine zur Verfügung stellen denn bereits diesen Open-Aspekt betonen würde oder umsetzen würde. Andere argumentieren, dass Open sehr wohl die Bearbeitbarkeit bedeutet, ohne proprietäre Software. Und in dem Fall wäre das PDF, was in der aus verschiedenen Quellen dann heraus als OER beschrieben wird, ein Buch zum Beispiel, dann eben wenig verwendbar, um es anzupassen auf den spezifischen Kurs. Und das heißt, wir haben sowohl von der Definition offene Fragen, wir haben von den technischen Voraussetzungen, von den gewohnten Tools, die benutzt werden, offene Fragen, die rechtlichen Aspekte beunruhigen, zumindest im Gespräch hört man das, einige der Kollegen, darf ich ein Bild aus der Quelle XY denn als Open Educational Resources verwenden und letztendlich auch ein gewisses grundlegendes Verständnis von dem Eigentum an einem einmal erstellten Material. Ich gebe doch meine Folien nicht uneingeschränkt nach außen. Hört man auch bisweilen.
Wie gehen Sie selber damit um, mit diesen drei Aspekten, also die rechtlichen Fragen, die technischen und die definitorischen?
Die definitorischen lassen sich aus unserer Perspektive, aus der Arbeitsgruppe heraus, ganz einfach beantworten. Softwareentwicklung hat mit Open-Source-Projekten gegenüber den Lernmaterialien einen großen Vorteil. Dort ist es durchaus etabliert, dass man den eigenen Quellcode, eigene Dokumentationen dazu und so weiter öffentlich der Community zur Verfügung stellt. Und genau das Konzept übertragen wir auch auf die Lehrmaterialien. Man findet also in GitHub, GitLab-Projekten dann unseren Materialien für die Vorlesungen und für die Übungen. Technisch wird das Ganze gelöst mit einem erweiterten Markdown, einer Beschreibungssprache für die Inhalte, die es eben erlaubt, dass man ohne zusätzliche Software Teile entnehmen kann, weiter verwenden und überarbeiten. Und das eröffnet natürlich auch für die Interaktion mit den Studierenden neue Möglichkeiten.
Und ändert natürlich wirklich schon in einer gewissen, ich spitze es jetzt mal zu, Radikalität, das Arbeiten mit professoral oder im Kontext der Wissenschaft entwickelten, entstandenen Ideen, weil sie sich dann wirklich auch unabhängig von der Ausgangsgruppe oder Person weiterentwickeln.
Auf jeden Fall. Ja. Das Selbstverständnis im Hinblick auf unklare Formulierungen in den Materialien oder auch mal ein Fehler, den man eingebaut hat, aus Gründen, die wir alle kennen. Dieses Eingeständnis, dass das passieren kann, hat, glaube ich, auch eine neue Perspektive und ist aber auch eine Chance, mit den Studierenden denn ins Gespräch zu kommen. Denn was ist schöner, als dem Professor einen Fehler aufzuzeigen?
Ja, und was ist manchmal lehrreicher für alle gemeinsam dann auch, als sich dann doch mal kurz mit dem Fehler zu beschäftigen oder sogar länger? Das ist ja doch auch ein Aha-Erlebnis. Herr Hara, ich weiß, dass Sie in Ihrer Lehre viel eben auch auf Open Source setzen in den Veranstaltungen. Ist Ihnen das aus den gleichen Gründen wichtig, wie Herr Zug das gerade für den Open Educational Resource Bereich benannt hat, oder gibt es noch andere Aspekte?
Also ich stimme an der Stelle dem Kollegen Zug voll und ganz zu. Bei mir kommen halt noch ein paar kleinere Aspekte dazu. Der Grundgedanke hinter Open Source Software ist natürlich sehr verwandt mit der Idee von freier Software, wie Richard Stallman das in den 70er Jahren definiert hat. Und wenn ich das so grob zusammenfasse, dann ist so die Überlegung dort, dass es eine Community gibt, die für die Community etwas entwickelt, und zwar durch die Community selber. Und das kann ich natürlich sehr schön auf die Lehre übertragen. Das heißt, ich setze sehr viel Software, bei mir also primär Webseiten, Serverprogramme ein, die von den Studenten, für die Studenten, durch die Studenten implementiert werden. Und das ist natürlich sehr schön, weil die Studierenden dann auch merken, dass sie das, woran sie selber gearbeitet haben, auch verwenden in den Lehrveranstaltungen. Und da ist natürlich auch die Motivation wesentlich höher, dann auch offen zu sein, Programme zu verwenden und dort dann auch mitzuarbeiten. Und der andere Aspekt, den ich hier vielleicht noch erwähnen möchte, ist, das gibt uns Lehrenden natürlich an der Stelle auch sehr viel zurück, weil die Studierenden immer tolle und gute Ideen haben, auf die man selber nicht kommt. Und das ist dann natürlich an der Stelle auch herausfordernd, dass man selber auch auf der Höhe der Zeit bleibt. Also wenn Studierende dann in dem Projekt zum Beispiel den Vorschlag machen, dass eine Komponente ausgewechselt werden kann durch die neue Hip-Technologie, die gerade in aller Munde ist, dann ist natürlich auch für uns Lehrende die Motivation hoch, uns dort einzuarbeiten, um dort auch auf der Höhe der Zeit zu bleiben. Und das wiederum ist dann wieder von Vorteil für die Studierenden, weil wenn der Lehrende auf der Höhe der Zeit ist, dann sind sehr wahrscheinlich auch die Inhalte, die vermittelt werden, auf der Höhe der Zeit.
Da haben Sie aber natürlich auch gerade eine große Herausforderung oder vielleicht diesen wichtigen Shift, der immer noch und immer wieder passiert, angesprochen. Sie als Professoren in den Fächern, in denen Sie lehren, sind eigentlich lebenslang Lernende.
Ja, kann man so sagen.
Weil sich so viel tut und sich so viel ständig in Ihren Fächern verändert und weiterentwickelt, dass Sie gar nicht anders können, als da auch immer am Puls zu bleiben und zu schauen, was sind die neuen Entwicklungen.
Ja, also ich würde sagen, es gibt natürlich immer Kollegen, die bleiben irgendwo stehen in der Zeit. Aber wenn einem die Lehre wichtig ist, wie es beim Kollegen Zug und bei mir und natürlich auch vielen anderen der Fall ist, dann beschäftigt man sich natürlich damit und dann ist man auch gewillt, sein Leben lang weiter zu lernen. Ja. Also es ist ja nicht nur was, wovon die Lehre profitiert. Wir haben ja auch alle Hobbys. Davon profitiert natürlich dann auch unser Privatleben.
Ja, das ist doch auch gut. Und die Forschung im besten Fall ja auch noch. Das ist ja, also es gibt ja Leute, die sagen, meine Forschung ist dann mein großes Hobby, weil ich lehre eigentlich hauptsächlich oder die Lehre ist das Hobby, in Anführungszeichen, beide Male natürlich gemeint zur Forschung. Aber im besten Fall profitiert ja auch das Forschungsgeschehen von dem, was in der Lehre passiert. Sie haben beide auch gerade angesprochen, dass das in Communities und Arbeitsgruppen passiert. Herr Zug, Sie sagten vor allem aus Ihrer Arbeitsgruppe heraus, ist das entstanden oder Sie definieren das auch in Ihrer Arbeitsgruppe so? Können Sie uns mal 2, 3 Sätze zu Ihrer Arbeitsgruppe sagen, was Sie da machen und was das für eine Arbeitsgruppe ist?
Genau, die grundlegende Idee in einem jetzt bereits zu Ende gegangenen BMBF-Projekt war, für ein Remote-Labor eine entsprechende Infrastruktur zu schaffen. Und dabei ist uns aufgefallen, dass die etablierten Lehr-Lernsysteme Ilias, Opal, Moodle und so weiter in sich geschlossen sind. Wir hatten also keine Möglichkeit, Materialien zwischen diesen Systemen zu transferieren. Und deshalb entstand der Gedanke, eine Plattform zu etablieren, die rein auf dem Browser basiert und damit die Möglichkeit schafft, anhand von einer textuellen Darstellung der Inhalte eine zugehörige Webseite mit interaktiven Lernelementen zu gestalten. Und das bezog sich eben auf Quizze, ausführbaren Code, veränderbaren Code, auf grafische Darstellungen und entsprechende Animationen, die wir dann mit Kollegen aus verschiedenen Disziplinen gemeinsam integriert haben, um die Anforderungen auch für verschiedenste Fachbereiche abzudecken. LiaScript heißt das Ganze. Da gibt es natürlich ein Open-Source-Projekt dazu, wo man die entsprechenden Informationen findet. Und wir sind jetzt so weit gegangen, dass das von der Anwendbarkeit gediehen ist, dass in allen Vorlesungen in unserer Arbeitsgruppe darauf zurückgegriffen werden wird und entsprechend dann auch die Studierenden eingeladen sind, an den Materialien mitzuarbeiten.
Ich erinnere mal kurz an eine andere Podcast-Folge, nämlich die Podcast-Folge mit Marco Winsker und Tobias Oertelt. Mit denen habe ich einen Podcast gemacht zu dem Thema, was sind eigentlich Open-Remote-Labore oder Remote-Labore. Also wer das Stichwort gerade gehört hat und damit nichts anfangen kann, sei auf die Podcast-Folge verwiesen. Ich finde, bei Ihnen beiden klingt auch an, dass sich in der, das höre ich natürlich als Hochschuldidaktikerin vor allem raus, dass sich in der Community der Lehrenden dadurch auch eine Veränderung durchsetzt, die vielleicht schon länger da ist, die meiner Meinung nach aber, ist jetzt meine Hypothese, durch die Covid-19-Semester nochmal einen Schub bekommen hat, nämlich dass, weil alle digital lehren, ein bisschen die Türen aufgegangen sind und man anders mit den Kollegen nochmal in den Austausch geht über Lehre, anstatt ich gehe in meinen Hörsaal oder meinen Seminarraum, habe ich den Eindruck, schon seit einigen Jahren, aber jetzt nochmal verstärkt durch Covid, sind die Türen ein bisschen aufgegangen und man tauscht sich in der Community anders aus. Sie haben beide in unterschiedlichen Formen angesprochen. Da passiert was in der Community, für die Community und mit der Community. Würden Sie das also bestätigen, was ich gerade so formuliert habe?
Also von meiner Seite 100%. Also ich merke es an den Kollegen im Hause, dass wirklich ein reges Interesse da ist, sich auszutauschen, Wie machen andere was? Was habe ich beizusteuern? Das hat bei uns zum Beispiel dazu geführt, dass wirklich vor kurzer Zeit erst ein neuer E-Learning-Stammtisch eingerichtet worden ist, wo auch die Idee immer ist, in einem kurzen Beitrag, vielleicht eine halbe Stunde maximal, irgendwas aus dem Lehralltag einfach mal zur Diskussion zu stellen. Und ich denke mal, mit immer über 40 Teilnehmern ist das schon ein gutes Format für unser Haus, dass auch alle davon profitieren können, einfach mal zwanglos miteinander ins Gespräch zu kommen und sich auszutauschen und die Lehre zu verbessern.
Großartig. Herr Zug, gibt's was zu ergänzen aus Freiberg? Wie sehen Sie das?
Genau, es sind zwei Ebenen, denke ich. Das ist so eine mittelfristige Ebene, die auch daraus resultiert, dass jetzt Studierende, die aus einem E-Learning-Kontext selbst mal kamen, in die Rolle der Lehrenden schlüpfen. Und das Zweite, natürlich, dadurch, dass wir alle nun gefordert waren, insbesondere im letzten Sommersemester, sehr schnell Lösungen für diese Pandemiesituation zu finden, auch die Notwendigkeit, stärker miteinander sich auszutauschen, zu interagieren, um effizient und zeitnah eine Implementierung für die eigenen Vorlesungen zu finden.
Ja, das bringt mich eigentlich ein bisschen zurück zu meiner Ausgangsfrage, weil man könnte jetzt als Zuhörerin oder Zuhörer annehmen, so wie wir drei drüber reden, eigentlich alles super, alles auf dem richtigen Weg, bester Blick auf die Zielgerade, alles perfekt. Was ist das, was Ihnen noch fehlt? Wo haben Sie Wünsche, wo Sie sagen, um OER und Open Source in der Lehre noch anders, noch besser einsetzen zu können, das fehlt uns eigentlich noch oder das wünsche ich mir?
Die Grundidee ist ja, dass wir alle sehr innovative, sehr interaktive Lehr-Lernmaterialien bereitstellen wollen für unsere Studenten und Studentinnen. Dafür aber in den seltensten Fällen die Zeit haben, uns tiefgründig mit verschiedenen Webformaten zu beschäftigen, Programmiersprachen und so weiter. Das heißt, man greift dann umso dankbarer auf die Lehrsysteme zurück, Opal, Moodle und so weiter, die aber mit entsprechenden Einschränkungen im Hinblick auf die Austauschbarkeit der Kurse überlegt sind. Jetzt werden zwar einige sofort sagen, aber es gibt doch entsprechende Standards, um Materialien auszutauschen, aber wenn man dort mal in die Tiefe geschaut hat und versucht hat, bestimmte Inhalte, die eben auch gerade das Interaktive betonen, das lässt sich bei weitem nicht so einfach umsetzen. Das heißt, wir sind, das wäre die Kritik, noch zu stark gebunden an unsere gewohnten Lehrmaterialien oder die Formate der Materialien und sollten dort etwas breiter aufgestellt sein, um für den individuellen Fall dann das Geeignete auswählen zu können.
Es bleibt so ein bisschen an der Oberfläche und die Tiefenbohrungen, um wirklich fachlich fundiert, wenn es so intensiver an die Inhalte geht, die sind halt noch schwierig. Aber was bindet uns denn an diese Plattform? Also was ist das aus Ihrer Sicht, was wirklich das ist, was uns daran festhält und festbindet?
Der Faktor Zeit, würde ich da ganz klar sagen. Wir hatten eine sehr schöne Studie, auch in einem BMBF-Projekt durchgeführt, zu gerade unserer Plattform mit Chemikern und mit Maschinenbauern, um die Hemmnisse für die Verwendung von alternativen Beschreibungsformaten zu untersuchen. Für die Kollegen und Kolleginnen, die bereits aus einem LaTeX oder HTML-Hintergrund kamen, war das überhaupt kein Problem, die technischen Herausforderungen. Für die anderen, die bisher Formate PDF, PowerPoint und Ähnliches präferiert hatten, gestaltete sich das schon schwieriger. Ich glaube, das ist ein Übergang, den man nicht übers Knie brechen kann und gleichzeitig aber mit sanftem Druck forcieren sollte.
Okay. Geben Sie eine Prognose ab, wie lange dieser Übergang dauert?
Dafür haben wir zu wenig vertrauenswürdige Daten gesammelt, um das ableiten zu können.
Ja, es ist ja auch eine gemeine Frage, aber eine sehr kluge Antwort gewesen. Vielen Dank. Herr Herrhaber, sehen Sie auch das Problem? Also das Problem Zeit, glaube ich, ist uns dreien und auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern total einleuchtend. Sehen Sie andere Herausforderungen noch neben der Zeit, die ja uns nicht nur ein kurzfristiges, sondern langfristig immer die Ressource sein wird, die es uns schwer macht, das in der Intensität entwickeln zu können, wie wir uns das wünschen?
Also ich habe noch zwei Herausforderungen, die sich manifestieren, inzwischen zumindest bei den Projekten, die ich einsetze. Die eine Herausforderung an der Stelle ist, irgendwann ist auch das letzte bisschen Code optimiert. Mhm. Noch optimaler geht's nicht.
Ja.
Und dann steht man natürlich vor der Situation, wie kann man jetzt einen Kurs mit 30 Teilnehmern oder einem Kurs mit 60 Teilnehmern dann innerhalb der Software genügend Aufgaben zuweisen, um dort auch einen praktischen Lerneffekt zu erreichen. Hm. Das heißt, ich kann ja dann nicht einfach, also ich könnte es schon, aber es ist an der Stelle wenig sinnhaft, Fehler oder weniger optimal laufende Prozesse hinterlegen in meine Software, einfach damit die Studenten das Ganze dann wieder zurückoptimieren. Das ist der eine Punkt. Das heißt, dort ist irgendwann die Software, die wir entwickeln, auch an einem Punkt angelangt, wo wir sagen, das ist jetzt ein guter Stand, den sollten wir nicht weiterentwickeln. Mhm. Und dann ist natürlich dort die Problematik, wenn wir jetzt den Studenten von Anfang an versprochen haben, ihr entwickelt selber mit an der Software, die ihr benutzt, und dann ist die Software aber schon so weit, dass wir sagen, okay, die fassen wir jetzt nicht weiter an, weil läuft, dann müssen wir halt eine andere Baustelle für die Studenten finden. Das ist halt die eine Herausforderung.
Ja.
Und die andere ist eine ganz pragmatische rechtliche Herausforderung, wo mir zumindest im Moment sehr viel fehlt, Rahmenbedingungen, die die Politik uns eigentlich nur setzen kann. Und zwar ist das zwar Open Source, aber jeder einzelne Beitragende behält natürlich das geistige Eigentum an dem Code, den er oder sie beisteuert.
Ja.
Und das ist insbesondere dramatisch wirklich auf der Ebene, wenn wir solche Unterrichtsmaterialien, Software, wie Sie es ja schon bereits angesprochen hatten, dann übernehmen für Forschungsprojekte und da dann vielleicht zum Beispiel eine Ausgründung ansteht.
Ja.
Dann muss theoretisch jede Studentin und jeder Student, der oder die mitgewirkt hat an der Open-Source-Software, im Nachgang befragt werden, seid ihr damit einverstanden, dass euer Code-Teil mit in diese Ausgründung geht? Da werden Leute Geld mit verdienen.
Ja.
Und da fehlen im Prinzip Rahmenbedingungen, dass wir zum Beispiel im Vorfeld sagen können, dass die Studierenden einen Mustervertrag unterschreiben. Sie arbeiten im Rahmen der Lehrveranstaltung mit an dieser Open Source und stellen im Prinzip ihre Code-Beiträge für die Zukunft eingeschränkt oder uneingeschränkt oder mit finanzieller Beteiligung oder was auch immer zur Verfügung, auch für die Forschung. Und solange es da keine Rahmenbedingungen gibt, haben wir hier natürlich unsere Notizen. Wir haben auch einzelne Verträge abgeschlossen mit Studenten, die sie unterschreiben. Aber das ist halt ein Flickenteppich, der meiner Meinung nach für unsere Hochschullandschaft unwürdig ist. Mhm. Da wäre es natürlich besser, wenn es dort eine zentrale Vorgabe gäbe, wie damit umzugehen ist. Was passiert denn, wenn jetzt ein Student sich im Nachhinein benachteiligt fühlt? Da ist schon die Frage nicht geklärt, hafte ich dann als Dozent, weil ich den Code-Schnipsel einfach mit übernommen habe? Oder haftet mein Dienstherr, weil ich an der Stelle meinen Dienstaufgaben nachgekommen bin? Und da gibt es keine eindeutige Aussage aus dem SMWK zu.
Ich hätte es sonst auch erwähnt. Ich glaube, diese Folge ist, man könnte jetzt sagen, mit freundlicher Empfehlung des Sächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur und Tourismus. Nein, aber wir werden mit Sicherheit den Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir gut zusammenarbeiten im Ministerium, auch diese Podcast-Folge nochmal empfehlen, um auch sich diesem Problem ein bisschen anzunehmen, was Sie gerade formuliert haben. Das ist ja, also deswegen, Herr Zug hatte das ja zu Beginn schon mal angesprochen, die rechtlichen, technischen und definitorischen Herausforderungen. Ich denke, neben der Zeit sind eben, oder Teil des Zeitproblems sind auch eben die rechtlichen und juristischen Herausforderungen für OER und Open Source. Also vielen Dank, dass Sie das nochmal so wunderbar auf den Punkt gebracht haben. Jetzt habe ich ein bisschen gerade meinen Faden fast verloren, weil ich im Hintergrund schon überlege, was das an allen an Aufgaben sozusagen an uns heranträgt, und würde aber gerne nochmal, bevor ich zu meiner Abschlussfrage komme, Sie haben das immer schon mal angesprochen, dass das Studierende unheimlich motiviert mitzuarbeiten, nochmal kurz zu den Studierenden zurückkommen und Sie fragen, wie reagieren die Studierenden da drauf? Sind die erstmal überrascht oder ist das für die schon eine Selbstverständlichkeit, dass mit OER und Open Source gearbeitet wird? Was sind so Reaktionen, wenn die Studierenden gerade in den ersten Semestern zu Ihnen kommen?
dadurch, dass es zu der Schulausbildung einen deutlichen Unterschied darstellt, nun plötzlich Teil der Materialerstellung zu werden, gibt es zunächst erstmal Skepsis und dann aber ein gesteigertes Interesse, wenn man dann seinen eigenen Namen, den man in einem Versionsmanagement nutzt, auf dem Titelblatt des Vorlesungsskriptes wiederfindet, weil man eben durch einige gute Beiträge das entscheidend vorangebracht hat, dann steigt die Motivation auch noch zusätzlich. Ja. Und deshalb starte ich in den Veranstaltungen immer damit, dass ich die Version vom Vorjahr kurz vorstelle und letztendlich zeige, wie in Kommilitonen und Kommilitonen von den dort Sitzenden es im letzten Jahr geschafft haben, die Materialqualität zu verbessern, und ausgehend davon starten wir dann quasi neu, ich habe ja einige Anpassungen vorgenommen, starten wir diesen Iterationsprozess neu, und wenn dieser Punkt einmal überschritten ist, dann sind auch diejenigen, die ohnehin mit Feuereifer bei dem Thema dabei sind, in diesen Prozess involviert.
Und dann kommen wir ja auch zu dem, was Sie am Anfang gesagt haben, dass eben auch die Soft Skills und die Fähigkeiten auf sozialer Ebene durch so eine Lehre unheimlich gefördert werden.
Genau, weil man dann nämlich beginnt, darüber zu diskutieren, ob die Erklärung A oder die Erklärung B für einen bestimmten Ablauf innerhalb, und ich spreche jetzt aus meinen Themen, innerhalb des Rechners, ob die besser geeignet ist, die Vorgänge einem Studierenden zu vermitteln, oder ob man einen ganz anderen Weg gehen sollte. Und diese Diskussion ist dann eben auch für alle sichtbar. Die wird im Netz dann geführt, wie in einem Open-Source-Projekt, und kann dann eben auch die Fähigkeiten trainieren, dort wiederum mitzuarbeiten. Es ist also ein lernendes Lehren oder umgekehrt, je nachdem, aus welcher Sicht man es betrachtet.
Oder ein lehrendes Lernen für die Studierenden. Herr Harrer, wie ist das bei Ihnen? Was sagen die Studierenden? Wie gehen Sie da am Anfang mit denen ran?
Ja, dazu muss ich ganz offen eingestehen, dass ich in den ersten beiden Semestern, in denen ich die Studierenden sehe, tatsächlich nur einsetze, die Software. Das heißt, an den Code ran kommen die Studierenden erst in den Vertiefungsvorlesungen dann, weil natürlich auch das entsprechende Vorwissen an der Stelle da sein muss. Aber ich bemerke tatsächlich, dass die Studierenden dem Ganzen wirklich offen und positiv gegenüberstehen. Das liegt sehr wahrscheinlich auch an dem ganzen Prinzip der Berufsakademie. Das heißt, die Studierenden sind ja sowieso 50% der Zeit bei ihren Praxispartnern. Und die meisten unserer Praxispartner, zumindest im Bereich Informationstechnik und Medieninformatik, sind ja moderne Unternehmen. Das heißt, die Studierenden sind bereits herangeführt, dann zum Beispiel an agiles Projektmanagement. Sie sind herangeführt, wie gehe ich mit Open Source Software im Rahmen des Produktes des Praxispartners um und so weiter. Und da ist natürlich dann weniger Hemmschwelle für die Studierenden da, sich tatsächlich auch zu beteiligen. Da kann ich jetzt natürlich im Umkehrschluss auch sagen, ich weiß nicht, wie die Studierenden reagieren würden, wenn ich jetzt testweise zum Beispiel im Oktober beim nächsten Durchgang einfach im ersten Semester die Studenten auffordern würde, mit am Code zu arbeiten. Aber ich denke eigentlich und ich hoffe auch sehr, dass dort eine ähnliche Mentalität vorherrschen wird wie beim Kollegen Zug, dass die Studierenden vielleicht nach einer ersten Skepsis sehr schnell dann auch mit Begeisterung dabei sind.
Ja. Also mal gucken, was im Oktober auf einmal in Ihrer Vorlesung anders läuft. Also vielleicht konnte der Podcast auch da Anregungen nochmal geben, Sachen zu verändern und zu drehen. Was ist denn aus Ihrer Meinung, und das ist die klassische Abschlussfrage am Ende dieses Podcasts an alle Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, was denken Sie denn, was bleibt von den digitalen Innovationen und kreativen Lösungen, die wir jetzt in 2020, 2021 so entwickeln für die Lehre? Was bleibt?
Ich denke, was bleibt, ist eine gezieltere Diskussion. Auch was bleibt, ist das Verständnis um die Möglichkeiten, die die Digitalisierung für die Weiterentwicklung der Hochschule bereitstellt. Zuvor war es ja bisweilen so, dass man über Dinge gesprochen hat, die man eher vom Hörensagen kannte. Eine Vorlesung rein online durchführen oder eine Klausur als digitale Prüfung zu realisieren. Was wir jetzt nach einem Jahr Pandemiesituation haben, ist, dass die meisten von den Kolleginnen und Kollegen mit den Möglichkeiten wesentlich intensiver sich auseinandergesetzt haben. Und ich hoffe, dass sich daraus eine andere Diskussion über die Weiterentwicklung der Idee der Universität und der Hochschule entwickelt, als wir sie zuvor haben. Das heißt, wir werden nun fundierter über einige der Fragen diskutieren.
Okay. Herr Hara, was denken Sie, was bleibt?
Also wir haben im Moment sehr viele Innovationen und ich denke, es wird nach der Pandemie ein Prozess eintreten, die Spreu vom Weizen zu trennen. Aber die Innovationsgeber, die Tops im Prinzip aus allem, was jetzt entwickelt ist, die werden sich meiner Meinung nach etablieren und auch weit in die Zukunft hineinwirken. Also ein Punkt ist zum Beispiel dieser reine Austausch unter den Kollegen, wie er jetzt vermehrt stattfindet, auch über die eigenen Fachgrenzen hinaus.
Ja.
Das wird sicherlich weit in die Zukunft wirken, weil natürlich auch die Realität des Berufslebens, auf das wir die Studierenden ja vorbereiten, am Ende immer profitiert, wenn dort Fachgebiete zusammenarbeiten. Und das wird, denke ich, uns bestärkt aus der Krise herausführen und dann natürlich den nächsten großen Innovationsschub geben für solche fächerübergreifenden Konzepte, wo meinethalb dann Germanisten mit Informatikern zusammenarbeiten, weil sie jetzt in der Pandemie gut Plattformen zusammen entwickelt haben, wo Psychologen mit Biologen zusammenwirken werden. Also das ist, denke ich mal, das große Spannende, was uns dann für die Zukunft definitiv bleiben wird.
Na, dann danke ich Ihnen für diese spannenden Aussichten. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich habe unheimlich viel gelernt über Aspekte, die eher aus den technischen Fächern kommen, die ja manchmal der Hochschuldidaktik eher oder für mich persönlich vielleicht mir weiter entfernt und fremder sind. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank fürs Mitreden. Allen Zuhörerinnen und Zuhörern vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald.